Woche hatten wir, irgendwie kommt mir das in neuem Jahr so unscharf vor, ne? Weiß nicht mehr. Und da ist auch noch Platz frei, ja genau. Also wir hatten diese Auflistung, da hatte ich Ihnen gezeigt, die mal die ganzen Unterschiede darstellt, die wir bei den Prozessoren haben. Wir haben die CIS-CRISP-Prozessoren, die wir von Anfang an im Kapitel 2 und im Kapitel 1 schon kennengelernt haben. Dann haben wir diese Mikrocontroller, digitalen DSPs, digitalen Signalprozessoren, die Application-Specific Instruction Set Prozessor, und so ein DSP ist im Prinzip ein Beispiel für einen Application-Specific Instruction Set Prozessor. Also der hat für eine bestimmte Anwendung einen spezifischen Befehlssatz, und speziell bei diesen Signalprozessoren, die sind darauf geeicht, solche MAC-Operationen durchzuführen, Multiply and Accumulate. Ja, dann haben wir hier die programmierbare Hardware. Ich denke, das könnt ihr heute noch schaffen, je nachdem, wie viel Zeit das wir brauchen für die Prüfungstermine ausmachen. Und am Ende hier die ASICs. Ne? Und ja, wenn man sich das also anschaut, dann nehmen die Stückzahlen hier jetzt als Klasse betrachtet von oben nach unten zu. Das heißt, dass in der Welt haben wir viel mehr ASICs als eigentlich tatsächlich Intel-Prozessoren. Denken Sie, das ist aber verblüffend. Durchaus der Fall. Gucken Sie ruhig mal ins Auto rein, was da alles an ASICs drin sind. Übrigens, hier ist noch ein Platz. Ne? Ja, und setzen Sie sich doch da hin, bevor Sie da 5,5 Stunden lang stehen müssen. Und ja, hinsichtlich der Flexibilität habe ich natürlich bei den Universalprozessoren die höchsten Freiheitsgrade. Hier habe ich eigentlich so gut wie null Flexibilität bei diesen ASICs, weil ein ASIC ist tatsächlich gemacht worden für eine spezielle Funktion. Den habe ich in Hardware gegossen und der führt diese Funktion aus und sonst eigentlich nichts. Ja. Die macht er besonders gut. Und wenn es faire Bedingungen wären, faire Bedingungen heißt, dass ich die gleiche Technologie für diesen ASIC anwende wie für diese Universalprozessoren, dann sollte der ASIC natürlich für diese spezielle Funktion wesentlich schneller sein, sonst ist da irgendwas schiefgelaufen. In der Regel wird das aber gar nicht sein, weil für diese ASICs ich nicht unbedingt den höchst aggressivsten Technologieprozess anwende, wie bei CISC-Prozessoren, bei Intel, wo wir jetzt bei 14 Nanometer sind. Das wäre allerdings für die ASICs auch völlig übertrieben, weil das würde die Kosten so in die Höhe treiben, dass heute wird es mal richtig voll, ne? Wahrscheinlich jetzt hier umgesprochen, ich mache die Termine aus. Und das würde die Kosten so in die Höhe treiben, dass das eigentlich sich nicht mehr lohnen würde. Ne? So, da kann ich noch gerne einen Stuhl spendieren. So, dann. Voilà, machen Sie sich bequem. So. Ja, also die Grafik hatte ich Ihnen letzte Woche schon mal gezeigt. Und wie gesagt, in den Prüfungen, manchmal lege ich die halt auf und, beziehungsweise nee, die lege ich nicht auf. Hier sage ich, wie kann man die klassifizieren? Das wäre jetzt zu einfach, die auch noch aufzulegen. Ne? Das kann man sich schon merken. Und dann, wie sind die hinsichtlich der verschiedenen Eigenschaften da eben zu bewerten? Okay, auch vom elektrischen Leistungsverbrauch ist es natürlich so, dass die wesentlich höher sind als, die haben einen wesentlich höheren elektrischen Leistungsverbrauch als die ASICs. Das ist ja klar, weil die schleppen unheimlich viel Overhead mit. Ne? Wir haben ein Leitwerk und komplizierte Dinge, was wir kennengelernt haben, Sprungvorhersagen und so weiter. Das kostet natürlich alles letztendlich auch Energie, was wir hier unten bei den ASICs nicht haben. Ja, und da wollte ich, ja, und da machen wir noch mal ein bisschen hier, steigen wir jetzt mal ein bisschen ein und erklären das, bevor ich dann zu konkreteren Beispielen übergehe. Ja, dann haben wir also diese Universalprozessoren oder General-Purpose-Prozessoren, Hochleistungsprozessoren, die normalerweise in unseren PCs drinstecken, in den Superrechnern, ne? Die Core-iX-Prozessoren und so weiter. Und damit kann ich allgemeine Software drauf laufen lassen. Und existieren komplette Betriebssysteme. Gibt's dafür, NT steht hier noch, Gott. Also Windows NT, New Technology, ja, als Sie sehen, die Folie hat schon ein bisschen Jahre auf dem Buckel, ne? Aber doch, eigentlich will ich es jetzt darauf hinführen, dass es neben der Welt des PCs und der Superrechner eben auch noch eine andere Welt gibt, nämlich die liegt im Verborgenen, und zwar wir kommen jetzt zu den eingebetteten Prozessoren oder Prozessorkerne. Und das sind eigentlich die meisten Anwendungen in der digitalen Datenverarbeitung, die findet man in den Geräten des täglichen Lebens, ne? Zum Beispiel in unserem Smartphone oder in unserem Auto, was ich schon erwähnt habe, oder in medizintechnischen Geräten oder an die ganze Unterhaltungselektronik, wenn Sie da denken, im Fernseher, im Videorekorder, Video und so weiter. Ne? Überall Videorekorder, der ist auch schon mittlerweile im Industriemuseum. Selbstverständlich haben wir einen Festplattenrekorder heutzutage zu Hause. Jeder Haushalt, der was auf sich zählt, ne, hat so ein Ding. Daheim, also Videorekorder sind eigentlich schon veraltet. Und überall stecken da solche Prozessoren drin. Eigentlich stecken da ganze Rechner drin, die man nach außen hin gar nicht erkennt. Ja? Gehen Sie mit dem Ding auf die Straße, fragen einen x-beliebigen Passanten, den Sie da treffen, ist das hier ein Rechner? Da sagt er, ja klar, ist ein Rechner, der hat eine Tastatur, ein Monitor, ist ein Rechner, logisch. Und dann gehen Sie ihm, und dann drücken Sie ihm vielleicht, was weiß ich, eine Zahnbürste, eine elektrische Zahnbürste in die Hand. Und dann ist es auch ein Rechner, also spinnst, ist kein Rechner, ne? Aber in gewisser Weise steckt da auch ein kleiner Rechner drin, ne? Der schon die elektrische Zahnbürste steuert. Also die Rechenfunktionalität wird nach außen hin nicht manifest und diese Prozessoren treten eben mit der Umwelt, mit analogen Schnittstellen in Kontakt. Tja, und im Inneren sind aber dann trotzdem leistungsfähige Prozessoren da verbaut, sogenannte eingebettete Prozessoren. Oder man spricht in dem Fall eben auch von eingebetteten Systemen. Ja, da haben wir jede Menge Beispiele, die wir hier aufführen können. Die ARM-MIPS-Prozessoren oder jetzt seit einigen Jahren gibt es diese sogenannten Embedded-GPUs, die mit dem ARM-Prozessor als Host-Prozessor zusammen in einem integrierten Schaltkreis hergestellt werden. Tja, zumeist haben die dann auch nur ein Programm, ne? Zum Beispiel mal Waschmaschinensteuerung, da lockt man sich nicht ein, ne? Den Witz habe ich schon mal gebracht, da lockt man sich nicht ein auf die Waschmaschine, um dort ein Word zu machen oder sowas. Dann läuft halt nur ein Programm und dieses Programm steuert dann halt eben meine Waschmaschine. Das heißt, ich habe häufig viele oder kurzlaufende Threads und einfache und auch Realzeitbetriebssysteme. Das heißt also, es muss sichergestellt sein von dem Betriebssystem, dass bestimmte Tasks innerhalb einer vorgegebenen Zeitschranke fertig werden. Ich habe diese DSP-Unterstützung, das heißt eben MAC, ne? MAC, Multiply and Accumulate, dass Daten mit Werten multipliziert werden und die werden dann aufakkumuliert. Ne? Handys, Consumer-Elektronik, Automobil, Flugzeug, überall findet sich das Ganze. Jetzt steigen wir da mal ein bisschen also ein in diese Variante der Mikrocontroller. Na, wo steht er hier, der Mikrocontroller? In der Hierarchie steht er da. Da müssen Sie mir natürlich dann auch ein bisschen was sagen können. Was ist jetzt so ein Mikrocontroller? Und da unterscheidet man zum Beispiel steuerungsdominante Anwendungen. Da wäre die Waschmaschine wieder mal das Klassische, ne? Kontrollflussdominanter Code. Also da muss jetzt nicht so viel gerechnet werden. Das ist relativ einfach, was da gerechnet werden muss. Es gibt aber halt viele Verzweigungen und Sprünge. Ne? Also beispielsweise je nachdem, was ich an meiner Waschmaschine da gedrückt habe, springt der halt irgendwo anders hin. Wenig arithmetische Operationen und auch einen relativ geringen Datendurchsatz. Hauptsächlich geht es darum, halt irgendwelche Dinge zu steuern. Gut. Ja, dann haben wir häufig ein Multitasking, also viele Tasks und die Tasks kommen dann alle eine nach der anderen da dran. Und vor allen Dingen, das Ganze muss extrem kostensensitiv sein. Ich habe relativ geringe Wattbreiten und diese Mikrocontroller weisen sehr hohe Stückzahlen auf Thermostaten, Toaster im Automobil und so weiter. Im Automobil habe ich es eigentlich ganz extrem. Ja, da habe ich dieses Beispiel, dass da viele kurzlaufende Tasks zur Anwendung kommen. Tasks, die eigentlich nichts anderes machen, als irgendwie den Wert von einem Sensor abzugreifen, den ich da im Auto habe, und den Wert dann halt irgendwo abzulegen. Na. Ja, die Mikrocontroller, die sind dafür optimiert. Viele Bit- und Logikoperationen, also einfache Dinge. Die Register, die sind häufig als RAM realisiert. Das heißt, dann kann ich so Kontextwechsel, kann man einfach dann durch Zeigeroperationen machen. Na. Das heißt, ich deute das mal hier bloß kurz an. Viel Zeit für Tafelarbeit habe ich auch nicht mehr. Aber wenn das unser Speicher wäre, unser RAM, dann habe ich hier mehrere Tasks. Tasks I, ja, I läuft, was weiß ich, von 1 bis 10 beispielsweise. Dann teile ich mir den Speicher da eben auf. Und dann haben die Tasks gleich alle sozusagen die brauchen auch nicht viele Werte, die haben alle ihre Register, das ist da fest zugewiesen. Und der Instruktionscode, der steckt dann da noch irgendwo da drin, zum Beispiel, ne, Instruktion. Die Instruktionen und da hätte ich die Daten, eben also auch die Register. Tja, und dann habe ich irgendwo mal einen Programmzähler, einen Befehlszähler. Und wenn ich jetzt einen Taskwechsel durchführen muss, naja, dann mache ich nichts anderes, als dass ich halt von hier nach hier umschalte. Das soll ein Zeiger sein. Und damit ist es sofort erledigt. Da muss ich nicht großartig irgendwelche Dinge auf dem Stack speichern. Also für einfache Fälle könnte man sowas dann eben machen. Dann habe ich also wirklich einen schnellen Kontextwechsel. Ja, periphere Einheiten sind manchmal bei diesen Mikrocontrollern auch schon integriert. Also Analog-Digitalwandler, Digital-Analog-Wandler. CAN, also Schnittstelle für diesen CAN-Bus, den man im Automobil vor allen Dingen gefunden hat, findet. Und Timer. Timer, also das heißt irgendwelche Zähler, die da hochlaufen, die dann eine bestimmte Schranke erreichen und dann wird der Interrupt ausgelöst. Ja, zum Beispiel, so kann ich dann damit Interrupts programmieren. Und ein Beispiel, uralt, na, als Infineon noch Siemens hieß, also als die Mikro-, die Halbleiter-Sparte, als Siemens noch eine Halbleitersparte hatte, die sie dann ausgegründet hatten, zu Infineon. Und ja, da gibt es diesen SICO, SI steht für Siemens, wenn es den noch gibt. Aber das ist ein schönes Bild, weil das genau zeigt, dass was in so einem Mikrocontroller zum Beispiel alles drin sein kann. Und manchmal hat man die auch als Mikrocomputer bezeichnet. Warum als Computer? Weil sie alle vier Teilwerke des von Neumann-Rechners in einen Chip vereint haben. Wir haben also hier zum Beispiel das Rechenwerk, den Core 8051, wegen dem dreimal eigentlich das Ganze, hier wird gerechnet. Dann haben wir unseren Speicher, unseren integrierten RAM. Wir haben hier einen SRAM, den schnellen Speicher und hier unsere Register. Und also haben wir auch das Speicherwerk. Und dann haben wir natürlich auch irgendwo das Leitwerk. Da sitzen hier zum Beispiel sind Timer-Komponenten, das könnt ihr nicht mehr lesen, aber da sind spezielle Timer programmiert. Und hier da außen an der Stelle finden sich bereits lauter Schnittstellen, um serielle Schnittstellen zum Beispiel waren das, um damit halt direkt gleich die Peripherie anzusprechen. Ne? Ja, okay, die Anforderungen an die Rechenleistung sind eher gering. Und dann haben wir aber auf der anderen Seite auch Hochleistungs-Mikrocontroller. Ja, mit 16, 32, 64 Bit Wattbreite von Motorola, von Intel, den Infineon 3-Core oder den Aurix. Der Aurix, der wiederum Multicore von mehreren 3-Cores ist, der ist vor allen Dingen im Auto recht beliebt. Und wir arbeiten am Lehrstuhl, weil wir eben ein enges Projekt, also eine enge Kooperation im Rahmen eines Projektes mit Infineon haben, arbeiten wir viel mit dem 3-Core oder beziehungsweise mit dem Aurix. Ja, dann haben wir also Multicore-Prozessoren, die führe jetzt hier nicht alle auf, von ARM, von MIPS und so weiter, die also auch schon mehrere Kerne bekommen haben. Der vielleicht an der Stelle gleich mal wieder eine kleine Anekdote, wo ich nicht mehr viel Zeit eigentlich für Anekdoten habe. Also die Einsatzgebiete sind vor allen Dingen Systeme mit steuerungsdominanten Teilen, aber zusätzlich auch hohen Datenraten, Telekommunikation, Automobiltechnik, in der Regelungstechnik, zum Beispiel in der Industrieautomatisierung, überall dort, wo ich hohe Berechnungsanforderungen habe. Und da kann zum Beispiel so ein Mikrocontroller kann Teil so eines ganzen Systems on a Chip sein, ja, also wo ich den auch mit komplizierten Bussystemen dann miteinander verbinde und damit halt ein komplettes System auf einem Chip unterbringe. Ne. Vor vielen, vielen Jahren hatten wir mal im Rahmen des Embedded Systems Institute, das ist eine Kooperation, die wir hier zwischen der Elektrotechnik, der Informatik und dem Fraunhofer Institut hatten wir einen sogenannten, Embedded Talk veranstaltet. Das ist so eine Reihe, die organisiert immer der Geschäftsführer von dem ESI, der Herr Klee, der da oben im 9. Stock da, glaube ich, irgendwo sitzt. Und hat mir Industrievertreter eingeladen. Ne? Das Ganze fand dann statt am Wirtschaftsrathaus der Stadt Nürnberg. Und Thema war Multicore. Ne? War Multicore kam da eben dann auf, schon ein paar Jahre her. Und interessante Diskussion. Und da kam wirklich raus, dass eigentlich wollten die ganzen Industrievertreter, wollten Multicore gar nicht. Warum? Weil die ganze Software umgeschrieben werden musste, der ganze Legacy-Code, der läuft natürlich dann nicht richtig da drauf. Aber auf der anderen Seite kam klar die Aussage, wir brauchen immer mehr unsere Kunden fragen immer mehr Rechenleistung nach. Und der Halbleiterhersteller aus den genannten Gründen, die wir in Kapitel 1 und 2 ausgiebig diskutiert hatten, es war zu warm und so weiter, ging es eben nicht mehr, die Taktrate einfach nach hoch zu treten und das zu drehen. Und das schlug dann irgendwann mal eben auch auf die eingebetteten Prozessoren nieder. Und das heißt, wir haben also jetzt nicht nur so im klassischen PC-Bereich vielleicht oder im High-Performance-Computing-Bereich nur noch die Möglichkeit, mit Multikernen mehr Leistung zu bekommen, sondern so peu à peu drang das dann eben auch in den eingebetteten Bereich vor. Ja, eine Grafik, die das hier veranschaulicht, was eigentlich alles eingebettete Prozessoren sein können. Der Prozessor-Design-Raum, also hier mal die Leistung aufgezeigt und hier die Kosten und hier in diesem 2D-Feld bestimmte Prozessorklassen dann gezeigt. Na, dann hat man also hier diese Mikrocontroller. Da steht unten drunter steht, Kosten sind alles. Da muss ich vor allen Dingen auf den Preis gucken. Ne? So ein Mikrocontroller, wenn ich den im Auto einsetze oder in irgendeinem eingebetteten System, der darf eigentlich praktisch nichts kosten. Ne? Da muss in Masse, muss das ein paar Cent oder vielleicht nur ein Euro. Da wird also knallhart gerechnet bei den Firmen. Also das muss so billig wie wenig wie möglich sein. Dafür muss er jetzt vielleicht von der Rechenleistung auch nicht, also wenn es jetzt ein einfacher Mikrocontroller ist, eine einfache Anwendung, muss er von der Rechenleistung ja auch nicht so viel bieten. Auf der anderen Seite haben wir die klassischen Mikroprozessoren. Da ist vor allen Dingen ist die Leistung alles. Ne? Wir brauchen so viel Rechenleistung wie möglich. Die Kosten spielen natürlich auch eine Rolle. Aber da sind wir unter Umständen bereit, vielleicht dann doch ein paar Euro mehr zu zahlen, wenn wir unbedingt diese Rechenleistung nun einmal haben müssen. Und mehr oder weniger wird da alles durch die Software dann geregelt. Ne? Also es sind dann schon kompliziertere Dinge, die dann da ablaufen, die ich nicht mehr so ohne weiteres alles wie in einem ASIC direkt in der Hardware gießen kann. Ja, und dann haben wir diese anwendungsspezifischen Architekturen, die DSPs und so weiter, also für die hohe Leistung, die versuchen hier ein bisschen so einen Kompromiss herzustellen zwischen der Leistung und den Kosten. Und hier so schräg reingemalt, was sind jetzt nun die eingebetteten Prozessoren? Und Sie sehen eigentlich schon fast alles. Ne? Wir haben den Mikrocontroller, wir haben diese ASICs, die DSPs, aber mittlerweile können wir eben auch zumindest einfachere Mikroprozessoren, CISC-RISC-Prozessoren auch für die eingebetteten Systeme verwenden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Core i7-Architektur, aber irgendwelche Atom-Prozessoren oder irgendwelche abgeschwächten Core i3s, auch die kann man sich sehr gut in einem eingebetteten System vorstellen, wenn sie speziell schon mal für Low Power zum Beispiel optimiert sind. Warum für Low Power? Naja, gut, in den eingebetteten Prozessoren, die tauchen natürlich häufig in mobilen Systemen auf, ne, in den Handys, und also sind die batteriegetrieben. Von daher muss so wenig Rechenleistung wie möglich und plötzlich so wenig physikalische Leistung wie möglich verbraucht werden. Gut, gibt es da irgendwie so eine Definition? Was ist denn jetzt eigentlich ein eingebettetes System? Tja, allgemein sind es Elektroniksysteme, die in größeren Umgebungen integriert sind. Rolf Ernst sagt dazu, ein Computersystem, was in ein technisches System eingebettet ist, selbst aber nicht als Computer erscheint. So wie ich vorhin meinte, Sie gehen also, sprechen irgendeinen Versandten an, halten ihn dieses Ding hin, er sagt, das ist ein Rechner. Und dann halten sie ihn was anderes hin, von mir aus ein Festplattenreceiver, und dann sagen sie, das ist auch ein Rechner, dann sagt er, nee. No? Es wird halt nach außen, schaut es nicht aus wie ein Computer, trotzdem sind Rechner da drin. Wayne Wolf, der hat mal ein recht beachtetes Buch geschrieben, trägt den Namen Embedded Systems, der geht ziemlich weit mit seiner Definition, also ich finde, die ist fast ein bisschen zu weit. Any device that includes a programmable computer, not itself intended to be a general-purpose computer. Der spricht sogar von einem PC, den ich einsetze, um eine Telefonanlage zu steuern, von einem eingebetteten Rechner. Naja, okay. Weiß ich nicht, ob man das jetzt, das wäre mir fast ein bisschen zu weit. Mir gefällt jetzt die Definition von Rolf Ernst. War vielleicht ein bisschen, immer ein bisschen, kommt mir ein bisschen mehr. Ist mehr kompatibel mit meiner Gedankenwelt, um so zu formulieren. Ja. Das wichtigste Kennzeichen ist jedoch, diese digitalen Prozessorensysteme, egal wie groß das jetzt sind, sind sie eigene PCs oder halt auch doch spezielle angebrannte Prozessoren, die treten mit analogen Umgebungen direkt in Kontakt, da sind sie eingebettet. Ja. Das heißt also, sie haben Aktoren oder Sensoren, sie greifen irgendwas ab. Die Werte sind erst einmal analog gegeben, werden digital gewandelt und dann wird irgendwas, dann werden die verrechnet und dann werden irgendwelche Aktoren, ne, die werden dann da in Gang gesetzt, beispielsweise Ventile machen auf oder solche Dinge. Ja, sie sind eigens für spezielle Anwendungen entworfen und innerhalb dieses Gesamtsystems führen sie dann eben dedizierte Funktionen durch. Und wie das Bildchen vorhin schon gezeigt hat, als Prozessoren in eingebetteten Systemen kommen Standard-Mikroprozessoren, Mikrocontroller oder eigens dafür entworfene Schaltkreise, also ASICs, zum Einsatz. Ja, das Bildchen da ist auch nicht ganz unwichtig. Das zeigt mal so ein eingebettetes System, wo man dann eben klar sieht, das ist eingebettet. Ne? Das wäre jetzt also diese Hardware-Einheit mit entweder applikationsspezifischer Logik, mit entsprechenden Timer-Komponenten, integrierten Analog-Digital-Wandlern oder Digital-Analog-Wandler. Und die nehmen also von Sensoren Daten auf, haben einen eigenen Speicher, haben einen Instruction-Set-Prozessor und dann steuern sie damit irgendwelche Aktoren. Ne? Enorme wirtschaftliche Bedeutung, hatte ich schon einiges jetzt gesagt. Industrielle Automatisierungstechnik, Werkzeugmaschinen, Industrie 4.0, Cyber-Physical Systems, was man da alles so spricht. Schlagwort jetzt die Digitalisierung. Ne? Wir werden jetzt, manchmal muss ich ein bisschen grinsen, aber eigentlich haben wir schon immer digitalisiert, oder? Aber jetzt in den letzten Jahren hat es mehr zugenommen und deswegen sprechen wir jetzt von der Digitalisierungswelle, die da über uns reinschwappt. Es hat allerdings auch viel damit zu tun, was vielleicht früher eben nicht so der Fall war, dass mittlerweile auch die Netze immer besser wurden und wir unheimlich viel Daten bekommen, ne? Viel Daten ansammeln können. Auch im eingebetteten Bereich, was früher so nicht der Fall war. Und von daher ist es wahrscheinlich schon gerechtfertigt, jetzt von dieser Digitalisierung zu sprechen. Ja, aber an und für sich haben wir eigentlich schon seit Jahrzehnten digitalisiert. Gut, ja, für die Robotik, für die Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, all das können Sie in dieses Schema da reinpressen. Ne? Dass es einen enormen Markt hat. Und was mich vielleicht früher immer ein bisschen so geärgert hat, war, wenn man sagt, ja, Rechner, was brauchen wir eigentlich? Rechnerarchitektur. Rechner werden in den USA und Japan gebaut. Ja? Die großen Rechner, die Superrechner, die kaufen wir uns in Japan oder in den USA und so weiter. Und PCs werden sowieso keine mehr in Deutschland gebaut, die werden sowieso alle in Ostasien oder sonst irgendwo gebaut. Und die iPhones, die werden auch irgendwo anders gebaut. Und also für was brauchen wir eine Rechnerarchitektur? Ne? Dann machen wir ein bisschen Grundvorlesung, dann passt das schon. Und damit hat es sich dann getan. Ja, das stimmt aber eben nicht. Ne? In diesen eingebetteten, erstens stimmt die erste Aussage schon nicht mehr ganz. Es werden sowohl in Deutschland oder in Europa auch noch Rechner gebaut. Und fällt mir schon wieder eine Anekdote ein, aber kurz nachher. Erstmal dazu. Eins, die ganzen eingebetteten Systeme, da stecken überall Rechnerarchitekturen drin. Ja? Und diese eingebetteten Systeme, die haben einen unheimlichen Markt, ja, für Europa und auch für Deutschland. Also allein im Jahr 2010 waren es ungefähr 17 Milliarden Euro, ein jährliches Wachstum von 9-10%. Schätzung 2020, dass die eingebetteten Systeme allein einen Markt von 42,7 Milliarden Euro haben. Und die Grafiken, das sind alt, ich habe mir irgendwie keine Mühe mehr gemacht und neu. Irgendwann haben wir doch mal die Mühe gemacht, aber habe nichts Gescheites gefunden und habe es aufgegeben. Also das waren hier die 4 Milliarden, die man da erreicht hat bei 2008 und so weiter. Interessant ist auch, wie sich da die einzelnen Anteile verteilen. Also das da unten ist die Hardware. Von wegen, man kann mit Hardware kein Geld verdienen. Ja, 1,5 Milliarden. Dass die Dienstleistungen, Software waren 668 und Dienstleistungen 1,7 Milliarden, also im Jahr 2008, sich diese 4 Milliarden da verteilten. Apropos, nochmal diese Anekdote im letzten Sommer, war ich da in Lausanne bei so einem Treffen, was die EU da organisiert hat. Und okay, da waren viele, haben so Experten da zustande, müssten da so einen Bericht da schreiben. Ich habe was über Memristive Computing geschrieben, deswegen wurde ich da auch dazu geladen, was mich sehr gefreut hat. Aber da ging es auch zum Beispiel um eine Initiative, die vor allen Dingen von Frankreich wird die jetzt gepowert. Ne? Die haben ja auch eine andere haben wir da auch einen neuen Präsidenten bekommen. Ne? Und da ist jetzt zum Beispiel, die haben also, jetzt das Füllhorn da ausgeschüttet. Sind es vielleicht insgesamt für die Halbleiterherstellung nicht so viel, aber wie viel ist es, glaube ich, 500 Millionen oder was spendiert wird für die Entwicklung eines europäischen Low-Power-Prozessors, ne, der dann auch für HPC geeignet sein soll. Und der François Baudin, der hatte da auch einen Vortrag gehalten, der hat dann irgendwas erzählt von, also manche sahen es ein bisschen skeptisch, dass jetzt die EU da so viel Geld in die Hand nimmt für die Entwicklung eines eigenen Prozessors. Ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt. Der Hintergrund ist ein bisschen, dass halt durch die veränderte großweltpolitische Lage in den USA, ne, man hat einen anderen Präsidenten da bekommen, und vor allen Dingen durch die Chinesen, die da schwer auf den Markt drücken, dass man aufpassen muss, dass Europa da nicht irgendwie im Mittelmeer untergeht, sondern deswegen, ich finde es nicht schlecht, ja, dass man da sowas, dass man da mal Geld in die Hand nimmt. Klar, haben da die Franzosen noch Interesse wegen Bull, die und ST Microelectronics, Infineon, für die ist der Markt nicht interessant, das HPC. Die sind mehr voll, auch komplett auf dieses angebettete System wieder fokussiert. Und ja, okay. Wie auch immer, auf jeden Fall dieser François Baudin meinte dann noch irgendwie, irgendwann erzählte er was von Le General Troisième. Und alle haben gelacht, vor allem die Franzosen haben alle gelacht. Ich habe jetzt nicht gelacht, ich wusste nicht so genau, wen er meint. Ne? Ich vermute, er meinte den jetzigen französischen Präsidenten. Ne? Und da gibt es wohl irgendwie so einen anderen Franzosen, hat er mir immer gesagt, der hat den roten Draht schon zum Mitterrand gehabt und er kann direkt bei dem anrufen, Mitterrand, wie hieß der letzte Hollande, und kann da direkt anrufen und kann sagen, wir brauchen das und dann kriegen wir das. Ne? Okay, aber also nur so viel dazu. Von wegen, man braucht hier keine Rechner-Prozessor-Architekturen in Deutschland und Europa, die braucht man sehr wohl und die werden auch gemacht. Ja. Und es ist auch vernünftig, das zu machen, denn man sollte das Feld nicht komplett anderen überlassen. Ja, Stichwort gerade Kfz. Ne? Kfz ist ein rollendes, verteiltes und paralleles System. Die Folie hier, die ist auch uralt und zeigt mal, Sie können es jetzt nicht lesen, ist jetzt auch nicht so wichtig. Das zeigt einfach nur, was da alles für Sensoren in so einem Auto da verbaut sind. Ne? Muss man mal genau hingucken, da die Folie ist nicht so gut. Also da kann man die Winkel zum Beispiel hier feststellen, das ist ein Lichtsensor, steht da und so weiter, Radarsensoren und CMOS-Kameras, die hier verbaut sind. Und gerade fürs autonome Fahren wird das wichtiger denn je. Und hinter jedem dieser Sensoren steckt entweder ein ASIC oder ein kleiner Mikrocontroller. Ne? So ein Kfz der Oberklasse hat mehr als 400 Mikrocontroller, die da durch die Gegend fahren. Eigentlich ist das ein rollender Computer. Ne? Gut, dann kommen wir mal zu den, das war jetzt die ganze Einführung, kommen wir jetzt mal zu den digitalen Signalprozessoren. Was ist das jetzt? Die sind eigentlich somit die wichtigste Klasse eingebetteter Prozessoren. Also schauen wir nochmal da drauf. Da sind sie. Ne? Die habe ich jetzt hier in dieser Grafik da eingeordnet. Unterhalb der Universalprozessoren, bei den Mikrocontrollern und die DSPs. Und DSPs sind in dem Fall ein Spezialfall von solchen Application-Specific Instruction Set-Rechnern. Okay, ja. Was heißt das jetzt? Digitaler Signalprozessor. Ne? Sie sind für die digitale Signalverarbeitung gedacht. Denken Sie sich, digitale Signalverarbeitung, was soll das jetzt? Das sind alle hier digitale Signale, die wir da verarbeiten. Ne? Aber was man damit meint, ist die Anwendung spezieller mathematischer Operationen auf digital repräsentierte Signale. Und zwar Signale, die werden also als Folge von Abtastwerten, kommen die da an, sogenannte Samples, Analogwerte, die werden dann digitalisiert. Ja. Also digitale Signale erhält man aus den physikalischen Signalen durch sogenannte Transducer oder AD-Wandler. Ja. Und dann werden die am Ende wieder, dann haben wir irgendwas berechnet, und dann werden die am Ende wieder in die physikalischen Signale zurückverwandelt, dann mit dem DAC-Digital-Analog-Wandler. Ne. Und der digitale Signalprozessor ist ein elektronisches System, genau zur Verarbeitung digitaler Signale. Und speziell ist der geeicht für zum Beispiel Fourier-Transformationen, Cosinus-Transformationen. solche Dinge. Also wenn man bei Ihnen schon vom Lehrstuhl 5. was gehört hat, aber seit Fourier wissen wir, ne, dass in jedem, egal das Signal, was kann noch so wirr aussehen, wie auch immer, ein solches Signal kann dargestellt werden als eine Überlagerung von Sinus- und Cosinusfunktion. Mit bestimmten Phasen und bestimmten Amplituden. Na, und dazu gibt es dann auch bestimmte frequente Anteile, also das heißt mehrere Sinusfunktionen, eine Grundfunktion, die bestimmte Frequenzen haben werden, können alle überlagert werden und damit kann ich jedes beliebige Signal erzeugen. Selbst Rechtecksignale. Selbst Rechtecksignale lassen sich durch eine Überlagerung von solchen Sinus- und Cosinusfunktionen darstellen. Ne? Der erste, der die Idee hatte, das könnte klappen, war ein gewisser Herr Fourier. Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert jetzt der wirkte, vielleicht 18. Jahrhundert oder sowas. Und der Euler, Fourier war Physiker und der Euler, berühmter Schweizer Mathematiker zu der Zeit, der sagte schlicht und einfach, der Fourier spinnt. Sowas gibt's nicht, das wird nicht gehen. Aber der Euler hatte Unrecht und der Fourier hatte Recht. Also es war tatsächlich möglich. Den Fourier hat erst einmal keiner gekannt. Seitdem kennen alle. Wir zumindest kennen ihn. Zumindest den Namen kennt man. Ne? Und genau das macht man bei einer Fourier-Transformation. Bei einer Fourier-Transformation nimmt man also solche Signale her und macht im Prinzip ein Histogramm über die enthaltenen frequenten Anteile, über die einzelnen Frequenzen. Ja? Und jetzt kann ich Folgendes machen. Das machen zum Beispiel diese ganzen MP3-Player und die ganzen JPEG-Codierungen. Ich mache also, nehme ein Bild auf oder was, kommt ein Signal daher und berechne mit einer Fourier-Transformation die einzelnen Koeffizienten da, ne, für die verschiedenen frequenten Anteile. Und dann sage ich zum Beispiel bei Audio-Codierung, die hochfrequenten Anteile, die schmeiße ich alle raus, weil die hören wir sowieso nicht. Die hört nur vielleicht mein Hund, aber ich höre sie nicht. Ne? Also nehme ich die alle weg und reduziere damit die Daten und speichere eigentlich nur noch diese Fourier-Koeffizienten ab. Das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, was ich bei einer Fourier-Transformation, bei einer Cosinus-Transformation mache. Die Cosinus-Transformation ist die Basis für die JPEG. Ne? Da kann ich halt den Sinus hier irgendwie wegeliminieren, dann bleibt mir noch der Cosinus übrig, den man den Sinus als einen Cosinus ausdrückt. Und da gibt es halt so die verschiedensten Verfahren, wie genau, was die alles für Vor- und Nachteile haben, der Franksen-Lehrstuhl 5. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber letztendlich müssen halt solche Fourier-Transformationen vor allen Dingen dann auch mit eingebetteter Hardware berechnet werden. Ne? Und das Schöne ist, es gibt auch die inverse Fourier-Transformation. Das heißt, ich kann das wieder zurückrechnen, damit natürlich dann wieder ein Bild oder ein Musikstück rauskommt. Ja. Und das ist nichts anderes. Ich berechne also diese Fourier-Koeffizienten und diese Fourier-Koeffizienten werden dann noch mit entsprechenden Codierungen, mit einer Huffman-Codierung oder sowas, abgelegt und die werden übertragen. Und wenn ich jetzt laden Sie sich irgendein MPEG-Bild, ein MPEG-Video oder ein JPEG-Bild von irgendwo runter und jetzt muss das genau eben mit einer inversen Transformation wieder zu einem Bild erweckt werden. Okay, unser digitaler Signalprozessor, der unterstützt eben solche Transformationen von dem Bildraum oder von dem Signalraum in den Fourier-Raum, wo eben diese Fourier-Koeffizienten berechnet werden. Okay, ja, warum hat eigentlich diese digitalen Signalprozessoren, die kamen eigentlich es gab auch analoge Signalprozessoren, aber aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt gleich schildere, hat da natürlich auch das Digitale bei dieser Signalverarbeitung seinen Siegeszug angetreten. Ja, was ist so der Unterschied analog-digital? Ne? Wenn Sie sich dann an das dann noch erinnern, ne? Das hier ist ja auch schon im Industriemuseum. Wie sieht es aus? Das ist im Prinzip, wenn Sie früher noch Kassettenrekorder, kennen Sie sowas noch? Kassettenrekorder? Sie kennen doch Kassettenrekorder, finde ich gut. Also, als ich damals in die Schule ging, ne, war ja mal jung, und heutzutage nimmt man alle, meine Tochter, die ganzen Tag dudelt die da rum mit irgendwas, ne? mit ihrem Smartphone, ist kaum auszuhalten. Wahrscheinlich war das damals bei meinen Eltern genauso. Allerdings hatten wir nicht solche Smartphones, sondern wir hatten so Ghetto-Blaster. Ne? So. Nürnberg-Gostenhof, da sind wir mit den Teilen dann ins Dürer-Gymnasium gelaufen und haben uns dann immer gegenseitig beschallt. Und ja, da waren also solche Kassetten da drauf. Ne? Und dann nimmt er analoges Signal und das ist dann direkt dieses analoge Signal direkt in ein magnetisches Signal auf dem Band aufgezeichnet worden. Und dann wurde das Umgekehrte gemacht, die magnetische Schwingung wurde wieder eine Membran da in Gang gesetzt und damit kam dann halt wieder ein analoges Signal raus. Beim Digitalen ist es eben anders. Da wird das Ganze in Zahlen umgesetzt, dieses Signal, und diese Signale werden mit dem Computer entweder gespeichert oder verarbeitet und nachher werden die Zahlen wieder in Signale umgesetzt. Und der Nachteil dieses Umsetzens, zum Beispiel im Fall einer Binärdarstellung, ist die Digitalwandlung des analogen Signals. Eigentlich ist das doch viel einfacher. Dann müssen wir mal hier so einen Zwischenschritt machen. Aber, und ja, dann kommt noch was hinzu. Aufgrund der endlichen Darstellung von Zahlen in Rechnern geht potenziell eigentlich die unendliche Auflösung der analogen Signale geht verloren. Irgendwo mache ich ja immer einen Schnitt. Ne? Ich muss ja irgendwie diskretisieren. Aber dennoch gibt es halt viele Vorteile. Die Aufzeichnung analoger Signale, es ist so, jede Aufzeichnung, jede Kopie und so weiter wirkt irgendwie wie ein Filter und der Frequenzinhalt wird reduziert und die Phase wird irgendwie verschoben, es wird alles irgendwie ein bisschen verändert und damit wird das Signal garantiert nicht besser, je mehr Kopien, das sie machen. Dagegen beim Digitalen ist das vollkommen egal. Ja, das ist ein zahlenumgesetztes Signal, das bleibt stabil. Das können Sie x-mal kopieren, das wird von der Qualität her nicht schlechter. Hängt halt davon ab, wie gut Sie das Ganze wieder analog wandeln können am Ende. Sie können also ohne Verzerrung speichern, übertragen, wiedergeben, Frequenzinhalt und Phase bleiben immer erhalten. Außerdem können Sie es leichter verschlüsseln. Und bei niedrigen Frequenzen war es sehr schwierig, analoge Filter zu bauen. In der Seismografie hat man das dann verwendet. Und das waren so die ersten Anwendungen von digitalen Signalprozessoren. Ne? Also Auswertung niederfrequenter seismografischer Daten. Hier mal ein allgemeines Modell für so ein DSP-System. Also ich hätte hier jetzt meine analogen Signale. Ne? Und hier kommt jetzt diese Signalaufbereitung, ein Tiefpassfilter, was das genau bedeutet. Wie man sowas bauen kann, gleich ein paar Folien später. Und zwar Tiefpassfilter. Das heißt jetzt eigentlich genau, Tiefpassfilter, ich lasse nur die tiefen Frequenzen durch. Und die hochfrequenten Anteile, die da zum Beispiel, ne, also ich hätte jetzt hier so ein Signal, ohne Grundschwingung, wenn da irgend so was Nervöses, was da drauf ist, ne, wenn ich das überlagere, dann kriege ich halt auch irgendwie so ein Signal. Und von der Tendenz her schaut es noch so ungefähr aus wie das da hier, ne, aber auch nicht mehr so ganz. Und mit dem Tiefpassfilter schmeiße ich eben die hochfrequenten Anteile raus und kriege dann hoffentlich dann wieder so ein hübsches Signal hier. Ja. Das wäre also dann hier zu sehen, die ganzen hochfrequenten Anteile, die da irgendwie Sachen ein bisschen verzerren, fliegen hier raus und dann kommt dieses Signal hier an. Den Tiefpassfilter könnte ich jetzt zum Beispiel analog bauen, könnte dann aber auch digital bauen, wie wir dann gleich nachher sehen werden, zumindest für einen einfachen Fall. Gut. Dann kommt dieses Signal hier an, das taste ich dann mit einem Analog-Digital-Wandler ab. Das heißt also, ich messe hier die Amplituden und die Amplituden werden dann durch digitale Werte dargestellt. Und diese digitalen Werte wandern an den Prozessor und mit Programmspeicher und Datenspeicher und so weiter, kompletter Computer mit Anzeige und Tastatur, kann ich die dann verarbeiten. Oder ich kann die dann zum Beispiel dann auch wieder übertragen. Da kommt dann, habt ihr irgendwas gemacht, zum Beispiel das Abhörsicher gemacht oder was weiß ich, verschlüsselt und so weiter, haben eine Fourier-Transformation da gerechnet. Und dann geht es hier wieder auf die Reise, will das jetzt dann zum Beispiel übertragen oder wieder ausgeben nach dem Filterprozess, kommt das Ganze in einen DA-Wandler. Und DA-Wandler heißt, dann ist das alles noch wieder ein bisschen diskretisiert, ne? Schaut noch hier so nicht so richtig analog aus. Und dann geht es nochmal in einen Glättungsfilter und dann kommt dieses saubere Signal am Ende wieder raus, mit dem ich dann zum Beispiel einen Lautsprecher betreiben kann. Also das so im Allgemeinen macht ein DSP-System Und die ganzen Anwendungen, die es da gibt, die lese ich jetzt nicht alle vor. Digitalkameras, Modems, medizinischer Ultraschall und. Überall, wo ich filtern muss im Prinzip. Nun ist es aber so, dass die General-Purpose-Prozessoren, GPPs, durchaus auch mehr leistungsstärker wurden, klar. Und sonst könnte ich ja heutzutage nicht auf so einem PC, auf so einem Notebook hier Videos ablaufen lassen oder auf dem Smartphone. Braucht er nicht unbedingt jetzt einen Digitalsignalprozessor. Also viele dieser Aufgaben, die hier stehen, ich lese die jetzt auch nicht alle vor, können mittlerweile auch auf den GPPs durchführen, weil die zum Beispiel auch DSB-Kerne in ihren Prozessoren drauf haben. Ne? Also die dann speziell solche, dann kommen wir eigentlich wieder dazu, solche MAC-Operationen. Ne? Ich habe hier meine Addition und hier meine Multiplikation. Weil die ja traumhaft gut eben funktionieren auf solchen Rechnern und das ist dann halt eben MAC. Multiply and accumulate. Also die Multiplikationsergebnisse werden aufakkumuliert, ne, mit Hilfe einer Summe. Ja, okay. Gut. Also das, selbst FPGAs, ne, haben mittlerweile auch solche DSP-Einheiten drauf. Ich jetzt nicht wissen, was ein FPGA ist. Die Aufklärung gebe ich Ihnen dann noch ungefähr in 15 bis 20 Minuten. Und als ich es mal planen will, heute noch schaffen. Und dann machen wir die Termine da aus. Da stehen sich so alle für die Beine im Bauch. Aber jetzt kommt noch was Wichtiges. Apropos Termine, auch das frage ich manchmal ganz gerne in der Prüfung. Wie man jetzt so einen Tiefpassfilter tatsächlich denn mit einem mit einem Signalprozessor umsetzen könnte. Ne? Dann schauen wir uns das erstmal an, wie funktioniert der RC. Das steht also für Widerstand und für einen Kondensator. Und da tasten wir jetzt also auch, wie könnte ich das jetzt elektronisch machen? Kommt also hier so ein Signal da an, irgendwie fürchterlich verrauscht, ne, wie man schon sieht. Spannungsspitzen sind da irgendwie drauf, schaut also nicht so hübsch aus. Und jetzt gebe ich das in so ein RC-Glied ein. Ja. Und jetzt kann man ausrechnen, das machen wir jetzt nicht, aber in der Elektrotechnik, dann kann man ausrechnen, dass das eben auch hier sich dynamisch hinsichtlich eines Frequenzverhaltens entsprechend gestaltet. Also dann versuche ich halt hier dort diese so Spannungsspitzen da eben abzufangen, ne, bei so einem Kondensator. Also am Ende kommt dann wieder so hier am Ausgang so ein hübsches Signal da raus. Und so ein RC-Tiefpassfilter, der verwandelt also ein zeitabhängiges Signal 1 in eine geeignete, gefilterte Version hier am Ausgang 2. Ja. Und das kann man dann mathematisch auch beschreiben. Das ist ein analoger Schaltkreis, da gibt es eine Differentialgleichung, mit dem ich dieses Verhalten mathematisch modellieren kann. Und die Differentialgleichung ist ja gar nicht so schwer, deswegen habe ich die hier auch ausgewählt. Das ist übrigens aus dem Buch rausgenommen, ja, habe ich mir selber ausgedacht. Also, und die stellt den Zusammenhang zwischen Strömen und elektrischen Feldern dar. Indem sie sagt, naja, die Ausgangsspannung, die da rauskommt, die ergibt sich irgendwie aus der Eingangsspannung, ja, und der Spannung, beziehungsweise Ausgangsspannung, ist dann die Eingangsspannung minus der Spannung, die hier an diesem RC-Glied abfällt. Und die Spannung, die hier an dem RC-Glied abfällt, die kann ich beschreiben. Das ist also dynamischer Vorgang. R mal C, das ist die Zeitkonstante. Also wenn man diese Benennung hernimmt, die physikalischen Einheiten von R mal C, dann kommt tatsächlich da eine Zeit raus. Und über diese Zeitkonstante kann ich also die Veränderung der Spannung an diesem RC-Glied mathematisch ausdrücken. Also erstmal so eine, also die erste Ableitung. Ist das der Ausgangsspannung. Okay. Ja, so könnte ich das jetzt zum Beispiel bauen und dann halt mit entsprechenden RC-Gliedern da bestimmte Frequenzen rausfiltern. Wir wollen das Ganze jetzt aber digital machen. Wir wollen jetzt diesen Analog-Tiefpassfilter mit einem DSP umsetzen. Ja. Ja, dazu ist also die Umwandlung in eine zeitdiskrete Form erforderlich. Also das zeitkontinuierliche Signal muss in eine Folge diskreter Signalwerte umgewandelt werden. Also, x, das heißt, V, die einzelnen Spannungen, ja, die reingehen, sollen digitale Werte, die ich abgetastet habe, x1 bis xk sein. Oder hier beim Ausgang genauso, also es ist groß K soll ich YK sein. Das ist da beim Kopieren schief gelaufen. Also ich habe insgesamt K solche Werte. Und die abgetastete Version von Vin, die sei jetzt eine Zahlenfolge, sagen wir 6, 8, 4, 12. Und das ist die Eingabe für meinen Signalverarbeitungsalgorithmus. Also das wären jetzt hier 6, 8, 4, 12. So eine Folge von Werten kommt da rein. Die muss ich jetzt also mit einer bestimmten Zeit abtasten. Da sagt man das Abtasttheorem, welche Frequenz ich hier nehmen muss. Ne? Wenn ich also hier eine bestimmte Frequenz rausfiltern will, das muss immer mindestens die doppelte sein. Damit taste ich also dieses analoge Signal ab und messe es. Ne? So wie da vorhin gezeigt. Hier, ne? Und dann kommen also meine digitalen Werte hier raus. Okay, dann schicke ich die da rein und dann kommen diskrete Ergebnisse raus. Und die mit einem Glättungsfilter muss ich die dann halt wieder nachbearbeiten, damit dann ein schönes analoges Signal wieder rauskommt. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal darauf, was müssen wir hier denn da drin machen. Was müssen wir mit diesem digitalen Signalprozessor machen? Und dazu stellen wir einfach, wir machen einfach eine Diskretisierung dieser Differentialgleichung, indem wir sagen, also eine diskrete Approximation der Ableitung und wie, indem wir sagen, zwei aufeinanderfolgende Messpunkte, das ist im Prinzip der Gradient, und den dividieren wir eben durch die Frequenz, durch die Abtastzeit. Ja. Durch die Abtastzahl oder durch die multiplizieren mit der Frequenz in dem Sinne. 1 durch Delta T. Und das entspricht ja genau unserem Differentialquotienten im Prinzip. Und das ist die Eingangsspannung. Und das ist das, was am Ende. Nee, das ist die Ausgangsspannung. Und das ist das, was am Ende. Was man. Moment. Epsilon. Genau, das ist die Ausgangsspannung, die wir vorher ausgerechnet haben. Und das ist die Eingangsspannung zum Zeitpunkt n-1. Genau, und aus der hier und aus der vorherigen wollen wir die neue Ausgangsspannung ausrechnen. Und was müssen wir dazu tun? Dazu müssen wir diese Gleichung einfach umstellen und müssen nach yn auflösen. Weil yn ist ja unser neuer, diskret berechneter Ausgangswert. Ja. Okay, simple Mathematik gibt uns dann genau diese Formel hier. Und dann sagen wir, Delta T durch RC ist jetzt ein Wert Beta, das ist jetzt eine Konstante. Und 1 minus davon sei der Wert Alpha. Okay. Dann können wir das Ganze hier ja, mit so einer Art Ablaufdiagramm anzeigen. Für DSPs ist das auch ein bisschen genormt sogar. Da gibt es spezielle Symbole dafür. Okay, das ist jetzt hier mal gezeigt. Beta mal xn minus 1 wird multipliziert und dann Alpha mal yn minus 1. Also das wird dann, hier ist der Ausgangswert und hier Delay. Das wäre nichts anderes, als dass das in einem Speicher erstmal abgelegt werden muss. Das ist der Wert vorher, zum Zeitpunkt n minus 1. Die müssen also miteinander multipliziert werden und dann werden dieses Multiplikationsergebnis und dieses Multiplikationsergebnis werden addiert. Und das ist mein neuer Wert yn. Das wäre also der Ablaufplan, wie ich das Ganze digital berechnen kann. Ist hier nochmal gezeigt. Tja, und es muss nach einer, und ich muss diese Abtastperiode natürlich einhalten. Weil wenn ich das Signal nicht feingranular genug abtaste, sagt mir eben das Abtasttheorem, ja, dann kannst du keine Filteroperation durchführen. Das heißt also, ich habe in dem Sinne eine harte Realzeitanforderung. Also hart in dem Sinne, die muss angehalten werden. Ja, Heißt nicht unbedingt, dass es ganz, ganz klein sein muss. Das ist vielleicht auch die Zeit, aber sie muss auf jeden Fall eingehalten werden, weil wenn ich sie nicht einhalte, dann passiert was Schlimmes, sprich das Ergebnis ist eigentlich nicht verwertbar. So softe Realzeitanforderungen, die wären, wenn ich die nicht einhalte, dann passiert jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich was Schlimmes, dass das Flugzeug abstürzt oder sowas, sondern es geht vielleicht ein bisschen zu viel Sprit durch die Düse und ich verbrauche mehr. Aber alle bleiben am Leben in dem Sinne. Ne? Also das wäre jetzt eine weiche Realzeitanforderung. Eine harte Realzeitanforderung hätte halt wirklich dann das Problem, entweder es passiert was Schlimmes oder das Ergebnis ist wertlos. Okay, tja, in jeder Abtastperiode müssen also zwei Multiplikationen hier und hier und eine Addition durchgeführt werden. Ich könnte das jetzt direkt in Hardware umsetzen, indem ich sage, na gut, dann baue ich halt hier einen Multiplizierer, hier baue ich ein Register rein und hier einen Addierer. Könnte man machen. Das wäre der ASIC. Das sollte die effizienteste Lösung sein, ohne Steuerungsoverhead, aber halt auch ohne Flexibilität. Deswegen probieren wir es doch mal auch mit einem digitalen Signalprozessor an. Auf eine spezielle Architektur oder mit einem Digitalrechner, ne? Digitalprozessor. Und zwar, ich hätte jetzt hier diese sechs Arbeitsschritte, die ich da machen muss, und jetzt bilde ich die mal auf eine Architektur ab, die ich mir selber ausgedacht habe, meinen eigenen falschen digitalen Signalprozessor für die Lehre. Also ich hätte hier einen Registersatz 1, einen Registersatz 2, hier meinen Multiplizierer und da auf die Register greife ich dazu. Hier habe ich einen Akkumulator, also wo ich dann dieses Ergebnis aufakkumuliere. Und dazu brauche ich, was akkumuliere ich hier auf? Ja, das alte Ergebnis plus das, was aus dem Multiplizierer rauskommt. Die Alu, die kann halt addieren oder subtrahieren. Und das Ergebnis des Akkumulators wird aber auch hier wieder zurückgespeichert, damit ich es dann richtig mit dem Wert Beta, ist es, neben dem Wert Alpha, multiplizieren kann. Weil da muss ich ja durch einen Multiplizierer durch. Okay, das heißt also 1, ich greife Alpha, ist da abgespeichert, und auch das Signal, das digitalisierte Eingangssignal. Das gleiche passiert hier, also Alpha und das digitalisierte Beta und das digitalisierte Eingangssignal, dann multipliziere ich die und speichere die im dritten Schnitt hier unten im Akkumulator ab. Der hatte vorher einen Wert 0, dann habe ich einfach die 0 dazu addiert. Ja, im vierten Schritt hole ich mir dann eben hier wieder das Alpha raus und den vorherigen Wert. Im fünften Schritt über das Delay multipliziere das Ganze und addiere das und speichere es wieder im Akkumulator ab. So könnte ich das jetzt entsprechend zum Beispiel auch programmieren. Ne? Die kritische Hardware-Einheit in diesem DSP, die ist der Multiplizierer. Aber die Architektur eines DSP, die ist so organisiert, dass das hier jetzt alles in einem Takt durchläuft. Also heißt, die Multiplikation und die Addition sind direkt hintereinander geschalten. Das ist so der Wesenszug von dieser Umsetzung der MAC-Operationen. Und pro Instruktionszyklus werden also zwei Operanden über die Adress- und Datenbusse geholt und auch diese interne Akkumulator-Rückkopplung bereitgestellt. Also das läuft eben alles halt in einem Zyklus hier ab. Auch das Bildchen wäre vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn ich Sie so frage, was macht denn jetzt ein DSP so aus? Denn wenn man auf die DSPs geguckt hat und auf deren Taktfrequenzen, dann war das in der Vergangenheit eben so, dass man gesagt hat, naja, Gott, schauen wir mal die Taktfrequenz von so einem DSP an. Die ist ja total langsam, total lahm gegenüber einem Mikroprozessor, gegenüber so einem High-End-Mikroprozessor. Stimmt ja, aber dieser DSP, der macht ja halt da viel mehr innerhalb dieser Taktflanke. Der lief nämlich durch eine Multiplikation und durch einen Akku durch. Okay, schauen wir uns mal zwei Blockschaltbilder genau an, wie sowas in der Praxis zum Beispiel aussieht. Wie schauen dann wirklich digitale Signalprozessoren live aus? Der da hier, der ist jetzt mehr oder weniger meinem eigenen Gehirn entsprungen, aber der halt vor allem diese MAC-Operation da darstellt. Ne? Okay, im Detail ist es schon ein bisschen komplizierter. Somit die besten digitalen Signalprozessoren oder weltmarktführend war der Texas Instruments. Auch schon ein recht alter Prozessor. Und was auch noch wesentlich war, die hatten hier so eine Harvard-Architektur, also Programm und Daten waren getrennt gespeichert, dass man also physikalisch getrennt über beide, über geteilte Busse konnte ich auch auf beide Komponenten gleichzeitig zugreifen, um mir möglichst wenig Zeit zu verlieren. Ne? Ja, okay, hier sind noch diese Timer-Komponenten, die ich dann da entsprechend programmieren kann. Eine DMA-Einheit war auch noch drauf, der übergebe ich dann halt ein Quellregister, ein Zielregister und die Anzahl an Bytes, die ich dann da übertragen möchte, von den peripheren Einheiten direkt in den Speicher. Und ja, okay, das ist noch eine, da schauen wir mal in eine Nachfolgearchitektur rein. Da habe ich also diese beiden Registerbänke und man sieht also hier schon eine superskalare Architektur im Sinne. Ne? Also ich habe hier ein Allo-Shifter, Multiplizierwerke, Addierer und Subtrahierer. Und die konnte ich jetzt hier miteinander entsprechend vereinen, ja, also so konfigurieren, dass das Ergebnis von dem hier mit dem hier wieder vereint wird und kann also addiert werden. So setzt man dann diese MAC-Operation mit konkreten Mikroprozessoren um. Aber das jetzt mal nur als Beispiel, dass es nicht, dass Sie denken, die Welt ist immer so, wäre tatsächlich so einfach, wie jetzt hier da bei mir gezeigt. Ne? Aber also diese beiden Bildchen da, die werde ich sicherlich in der Prüfung nicht abfragen, aber nur als Ergänzung. Okay, ja, dann kommen wir doch mal 15 Minuten. Gönne ich mir jetzt da mal zur rekonfigurierbaren Hardware. Ne? Also das heißt, wenn man da mal auf dieses Bildchen dann nochmal hingeht, also wir hatten jetzt Sys-Grisk, haben wir in Kapitel 2 ausgiebig behandelt, in Kapitel 1. Ja, jetzt im Kapitel, im Schnelldurchgang, Kapitel 3.1.3.2 sind wir auf Mikrocontroller, DSPs eingegangen und mit den DSPs haben wir eigentlich dann auch gleich die ASICs damit behandelt, weil die DSPs sind halt ein Vertreter von ASICs. Und jetzt kommen wir mal da unten an. Programmierbare Hardware, FPGAs, CPLDs mache ich nicht. Was hat es damit auf sich? Genau, also das steht für rekonfigurierbare Hardware. Was heißt das jetzt eigentlich? Hat jemand von Ihnen schon mal ein FPGA programmiert? Okay, ups, dann na bitte, ich bin erstaunt. Wollen nachher 10 tragen. Ne? Okay, Sie können trotzdem mal aufpassen. Ne? Also passen Sie mal auf, ob ich da einen Unsinn erzähle. Gut, für die anderen ist es also doch was relativ Neues noch. Was heißt jetzt da rekonfigurierbar? Rekonfigurierbar heißt, die Funktionalität und die Verbindungen sind unprogrammierbar. Ne? Und der bekannteste Vertreter einer rekonfigurierbaren Hardware sind die FPGAs. Und die steht für Field Programmable Gate Array. Und ja, die sind in dem Sinne hinsichtlich der Kategorisierung bzw. der Universalität sind die FPGAs, zwischen dem ASIC und dem universalen Mikroprozessor einzuordnen. Ja. Der Mikroprozessor, der hat also ein breites Sortiment unterschiedlicher Befehle und ich kann eigentlich alles, was universell programmierbar ist, kann ich mit dem machen. Der ASIC, der löst also nur ein bestimmtes Problem, das jedoch schneller, kostengünstiger und mit geringerem Strom- und Platzverbrauch als der Universalprozessor. Ja. Habe ich am Anfang der Vorlesung auch nochmal hier erzählt. Aber er hat hohe Fixkosten. Ne? So ein ASIC, das heißt also, die Funktion wird direkt in Halbleiterelektronik gebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes, gebrannt und dann ist aus. Also gebrannt heißt eigentlich in dem Sinn mit entsprechenden Ätztechniken und so weiter. Aber dann ist aus. Das heißt, ist nicht so wie bei der Software, mache halt mal einen Fehler, mach ein Programm, macht ja nichts. Gedebuggt auf Neudeutsch und ich beseitige den Fehler. Wenn Sie einen ASIC, haben Sie nur einen Schuss, ne? Der muss sitzen. Wenn Sie den ASIC daneben gemacht haben, dann haben Sie ein paar 10.000 Euro ins Sand gesetzt, weil den Schaltkreis können Sie dann wegschmeißen. Deswegen kamen diese FPGAs da auch ein bisschen auf, eigentlich mehr fürs Rapid Prototyping, also fürs schnelle Prototypen. Das heißt, bevor ich den ASIC mache, ja, da, klar, muss der Aufwand, der muss bei geringen Stückzahlen wieder reinkommen und so weiter. Also ich habe hohe Fixkosten. Und der FPGA, das war dann eben die Idee, lassen wir es mal weg, hören Sie meine Stimme, lauschen Sie meine Stimme. Ich gehe erst einmal, bevor ich den ASIC mache, in den FPGA. Dann teste ich das Ganze aus, den FPGA setze ich vielleicht dann auch auf dem Board drauf, wo später der ASIC kommt, schließe alles außenrum an. Und wenn es mit dem ASIC, wenn es mit dem FPGA alles funktioniert, weiß ich, ah, jetzt habe ich alles richtig gemacht, meine Push-Funktionen und so weiter passen. Jetzt gieße ich den ASIC. Da kann natürlich immer noch was passieren, aber ich habe das Risiko zumindest minimiert. Im Laufe der Zeit wurden diese FPGAs immer leistungsfähiger, dass sie heutzutage eben nicht nur für das Rapid Prototyping eingesetzt werden, sondern bereits schon im Endsystem. Wegen der Flexibilität, die ich damit habe. Ne? Warum ist das Ganze jetzt so flexibel? Also so ein FPGA, der nimmt Instruktionen entgegen, aber nicht wie ein Prozessor zur direkten Ausführung, sondern zur Veränderung seiner internen Konfiguration. Und Instruktionen sind Konfigurationsdaten oder in Analogie zur Software, hat man das manchmal auch als Configware bezeichnet. Software, Configware, aber das Configware hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Genau, und das ist es. Nach einer Neukonfigurierung verhält sich der Ganze wie ein ASIC. Und wenn er dann mal irgendwie konfiguriert ist, dann kann ich ihn eigentlich benutzen wie einen Prozessor. Ich kann da sogar einen kompletten Prozessor, den ich programmieren kann, in so ein FPGA reinladen. Einen sogenannten Soft-IP-Prozessor. Soft-IP, IP für Intellectual Property. Ja, das Bildchen, was jetzt kommt, ist mir eigentlich auch mal ganz wichtig. Ich habe mir mal selber ausgedacht, ne? Und weil ich so stolz drauf bin, frage ich dann auch in der Prüfung. Mein Blödsinn, ich glaube, es ist didaktisch hoffentlich ganz gut gelungen, um die Unterschiede zwischen ASIC, Universalprozessor und FPGA darzustellen. Angenommen, wir hätten jetzt folgende Aufgabe. Ne? Wir müssten das hier rechnen. If A plus B größer C. Was machen wir mit dem Universalprozessor? Ja, da haben wir halt einen Registersatz, dann speichern wir A, B und C ab. Dann werden wir nachher hier das größer. Und ja, da müssen wir dann einen größeren Vergleich ausführen, dann machen wir A und B, da stecken wir das Ergebnis dann wieder in Platz 2 und so weiter. Und dann machen wir den Vergleich mit C und das Ergebnis schreiben wir nach A. Dazu brauchen wir also eine ALU und die ALU füttern wir mit Operatoren. Als erstes für das Plus und dann für das Größer. Genau. Befehle, dann programmiere ich das Ganze, so ich Reg 1 plus Reg 2, speichere das Ergebnis wieder nach Reg 2. Und dann frage nach, ob Reg 2 größer ist als Reg 3 und speichere das Ergebnis in Reg 1. Fertig. So programmiere ich das Ganze dann halt eben. Ne? Beim ASIC, wie würde ich es da machen? Beim ASIC schaue ich ins Buch, ins schlaue Buch über digitale Arithmetik, über Rechnerarithmetik. Ne? Und schaue mal nach, oh, so bauen die Addierer mit Und- und Oder-Gattern, dann mache ich das nach und dann wird es entsprechend gebrannt. Machen sie heute doch auch nicht mehr. Sie schreiben das einfach in VHDL, dann wird das automatisch gemacht. Ne? Und da schreiben sie einfach A plus B und fertig. Aber auf jeden Fall, hier ist ein Schaltkreis bestehend aus Und- und Oder-Gattern und so weiter. Direkte boolesche Logik mit CMOS-Transistoren umgesetzt. Fertig. Der addiert und sonst nichts. Und das Gleiche machen sie noch für einen Komparator. Und da führen sie das C, den Eingang C dazu. Und das ist der Ausgang. Fertig. Der Schaltkreis macht A, if A plus B ist größer C, dann sagt er hier ja oder nein, 1 oder 0. Das sollte er verdammt schnell machen, weil der muss hier nicht, ne, Sie sehen, hier muss man erstmal Register da adressieren und durch die ALU jagen und dann wieder zurückspeichern. Das ist hier alles nicht nötig. Der Nachteil ist natürlich, der macht nur if A plus B größer C, sonst macht er nichts. Null Flexibilität, ne? Und jetzt dann der FPGA. So, jetzt habe ich meine Batterie nicht gewechselt, doch jetzt. Hier steht mal schwarz auf weiß, was da so passiert. Beim Universalprozessor, die Daten fließen aus Zentralregistern ins Addierwerk, Steuereinheit schaltet von Befehl zu Befehl und so weiter voran. Beim ASIC, die Funktionsblöcke liegen gleich gemäß dem Datenfluss hintereinander auf dem Chip. Und wie ist das jetzt mit dem FPGA? Der FPGA, der besitzt so regelmäßig angeordnete Blöcke. Und diese Blöcke werden nun gemäß einer gewünschten Operation vorab programmiert und verdrahtet. Vereinfacht ausgedrückt sieht es so aus. Ich habe da also mein FPGA, meine irgendwie schon etwas vorgefertigten Blöcke, die ich aber noch verändern kann. Und dann sage ich, den da, aus dem mache ich jetzt ein Plus und aus dem da mache ich ein Größer. Und dann verdrahte ich das Ganze noch so, dass A und B die Eingänge da reingehen und der Ausgang kommt zu dem Komparatorblock und C kommt dahin. Fertig. Ja. Und die hier, diese Blöcke kann ich alle immer wieder verändern. Wie kann ich die verändern? Naja, zeige ich mal ein Beispiel für ein FPGA von der Firma Xilinx. Je nach Hersteller gibt es einen unterschiedlichen internen Aufbau, aber das Prinzip ist allen irgendwie gemeinsam. Tja, und zwar, ich habe hier diese, schauen wir mal da ran, meine regulären Blöcke, ne, das, was das da hier war. Das hier. Und da gibt es also sogenannte Lookup-Tabellen. Und die Lookup-Tabellen, die haben dann da, da kann ich dann auch noch das Ergebnis, was ich hier auslese aus dieser Zugriffstabelle, kann ich dann noch in einem Flipflop ablegen und solche Dinge. Und dann kann ich diese einzelnen Blöcke untereinander auch noch verdrahten. Ne? Und das ist jetzt ganz einfach dargestellt. Was ist so eine Lookup-Tabelle? Ja, die ist eben beschreibbar. Ne? Auf Boolscher Ebene zum Beispiel, dann hätte ich hier den Eintrag 00, hier den Eintrag an der Adresse 01. Das war zu weit, dann machen wir später. Und hier den Eintrag 11, na, 65, na, ganz so schnell bin ich heute auch nicht. Genau. Ja. Und das sind meine beiden Eingänge. X1 und X2. Und das Beispiel habe ich auch schon mal in Grad gebracht, aber das ist schon lange her. Dann schreibe ich jetzt hier 0, 1, 1, 1 rein. Kann ich ja da reinschreiben. Ne? Also das sind SRAM-Zellen, die sind beschreibbar. Kann mir irgendjemand sagen, welche Boolsche Funktion ich jetzt da... Das ist ein Oder, genau. Aber ich könnte morgen, wenn ich lustig bin, hier auch reinschreiben 0, 0, 0, 1. Und dann wäre es ein und, genau. Ne? Ich kann nur irgendwas reinschreiben. Ich kann auch, wenn ich lustig bin, schreibe 0, 1, 1, 0 rein. Ne? Dann habe ich ein X-Oder programmiert. Und das ist das Umkonfigurieren. Mit anderen Worten, wenn man es genau betrachtet, in FPGA wird eigentlich gar nichts berechnet. Das ist alles schon vorher ausgerechnet worden. Und das Ergebnis der Berechnung steht in Tabellen. Und jetzt werden diese Tabellen halt noch entsprechend klug miteinander verschalten. Dann kommt da was raus und dann habe ich hier so eine Box. Und dann geht es darüber oder vielleicht geht es darüber in den anderen Block. Ja. Und diese Schalterchen hier, die können ich auch wieder programmieren. Indem ich sage, nur geht nach oben oder geht da runter. Und so kann ich mir komplizierte Boolsche Funktionen zusammenschalten und neuere FPGAs, genau, das sind also diese Switches, das sind Konnektoren hier, die einfach hier die Leitungen da umlenken und so weiter, sowohl dann nach unten als auch nach rechts lenken. Und im Detail ist es natürlich ein bisschen komplizierter als wie jetzt hier FPGA leicht gemacht, ne? Sondern es sind auch noch Speicherblöcke mittlerweile drauf, auf solchen FPGAs, also RAM-Blöcke. Diese dann einzelnen Partitionen auf dem FPGA zuordnen können. Also den Speicher selber können sie auch nochmal untereinander partitionieren. Und. Dann sind mittlerweile hart verdrahtete Multiplizierer drauf. Da sind mittlerweile hart verdrahtete DSP-Einheiten drauf, die gleich multiplizieren und addieren. All diese Dinge sind drauf mittlerweile, weil das hier wäre halt ein bisschen zu einfach. Aber im Prinzip ist das das Grundprinzip von so einem FPGA. Ja. Und man kann eben soweit das Ganze spinnen, weil ein Mikroprozessor, wenn Sie, was ist eigentlich ein Mikroprozessor? Eigentlich ist ein Mikroprozessor auch nichts anderes als eine riesengroße Boolsche Gleichung. Und diese Boolsche Gleichung setze ich im FPGA um und dann kann ich da einen MIPS-Prozessor reinladen oder auch einen ARM-Prozessor, wenn ARM mir das geben würde. Das machen die natürlich nicht. Bei MIPS schaut es ein bisschen anders aus. Und ich könnte also komplette Prozessoren, die ich dann programmieren kann, wie mit einer Software da reinladen. Ja. Also das ist hier nochmal im Großen gezeigt, wie das Ganze mit so einer Switch-Matrix da funktioniert. Ja, und diese Verbindungen, die können eben über, ja, das waren die älteren Techniken, diese PLDs mit den Anti-Fuse-Techniken, wo ich diese Verbindungen in dem Sinne programmiert habe, dass ich tatsächlich bestimmte Kreuzungspunkte durchgebrannt habe, Isolationsschichten weggebrannt habe oder habe da nochmal Verbindungsstrukturen irgendwie geschaffen. Ja, meistens ist das jetzt aber alles mit SRAM-Zellen. Ne? Da steht halt irgendwo, ist hier dann nochmal so eine SRAM-Zelle, die kann ich auch beschreiben. Und je nachdem, ob da eine 1 drin steht, geht es nach oben. Oder wenn eine 0 drin steht, geht es nach unten weiter. Und so kann ich also die kompliziertesten Pulschen Gleichungen mir zusammensetzen. Genau, also an den Kreuzungspunkten von den Leitungen stehen Schalter zur Verfügung und ich habe also diese konfigurierbaren Logikblöcke von Fein- oder Grobgranular bezüglich der Funktionalität. Bei Xilinx sind es also zumeist Feingranular auf Zugriffstabellen basiert, also solche Lookup-Tabellen. Haupteinsatzgebiet, wie ich Ihnen schon gesagt habe, war das Rapid Prototyping eigentlich vor Anfertigen eines ASICs, Test und Erprobung. Erstmal mit diesem programmierbaren FPGA und wenn alles passt, das heißt, da kann ich Fehler machen, ja, dann habe ich halt irgendwie was in meinen Gleichungen oder sonst irgendwas falsch gemacht, dann verändere ich das Ganze, die Inhalte werden neu beschrieben, ich muss den FPGA nicht wegwerfen, ich kann genau den gleichen FPGA nutzen, beim ASIC könnte ich das eben nicht. Gut, natürlich werde ich jetzt diese einzelnen Pulschen Gleichungen und so weiter, die einzelnen Tabellen nicht mehr per Hand beschreiben. Das, auf so einem FPGA sind Tausende von solchen, Zehntausende, Hunderttausende von solchen Zellen drauf. Wenn ich die alle manuell beschreiben müsste, könnte ich mich erschießen. Das würde ich natürlich nicht machen. Also ich würde mich A nicht erschießen und B, ich würde es natürlich auch so nicht mit dem FPGA betreiben. Also da muss es entsprechende Werkzeuge geben, damit man sowas tun kann. Und der Ablauf, der sieht so grob, wie ich gezeigt wie hier aus. Also ich werde eine Funktionsberechnung erstellen und führe erstmal eine Simulation durch, eine funktionale Simulation, passt denn alles. Ne? Funktionaler heißt, da ist noch nicht berücksichtigt, wo diese einzelnen Verbindungen hier programmiert werden und wo die welche Lookup-Tabellen das alle benutzt werden. Ne? Das ist doch noch nicht klar. Es geht erst einmal darum, hat er überhaupt seine Pulschen Gleichungen richtig gemacht. Wenn das erfolgt ist, dann wir sind zufrieden, funktional funktioniert das Ganze. Dann erstelle ich jetzt eine Gatternetzliste. Und diese Gatternetzliste, die sagt mir dann schon mal, wie die Pulschen Funktionen aufeinander aufgebaut sind. Also so wie Sie das vielleicht noch von Grundlagen technischer Informatik im Kopf haben und oder Gatter. Und dann sind die da also so alle miteinander verbunden. Und aus dieser Gatternetzliste kann ich jetzt also die sogenannte Abbildung des Place in Root machen, nämlich platzieren, welche einzelnen Funktionen landen in welchen Logikblöcken und wie muss ich die miteinander verdrahten. Das Platzieren und Verdrahten, Place in Root. Genau, und danach weiß ich jetzt wirklich, welche Wege im FPGA gegangen werden und kann dann nochmal eine Timing-Simulation machen. Ob eventuell durch dieses Timing sich vielleicht irgendwie was von den Laufzeiten verändert hat, so dass dann am Ende meine funktionale Simulation nicht mehr stimmt. Wenn es aber alles passt, dann erstelle ich meine Konfigurationstaten, das sind also diese Einsen und Nullen, und lade die in den FPGA rein und dann ist er fertig und dann führe ich zum Abschluss nochmal den Hardware-Test durch. Das zeigt also genau, prinzipiell für die Systemspezifikation gibt es zwei Methoden, entweder eine hardware-nahe Strukturbeschreibung. Bei der Strukturbeschreibung sind die Blöcke schon irgendwie fest, die kommen irgendwo anders her und dann sagen sie noch, wie sie die verdrahten. Oder aber eine Verhaltensbeschreibung. Eine Verhaltensbeschreibung heißt, sie geben das in irgendeiner Programmiersprache an. Ach so, Strukturbeschreibung haben wir geschrieben. Funktionalität in Form von einzelnen Modulen spezifiziert, welche durch Signale miteinander verbunden sind. Die Module, die werden dann vom Hersteller der Zielhardware in Bibliotheken bereitgestellt, zum Beispiel logische Gatter und oder Speicherzellen, Flipflops, Latches oder vielleicht auch schon komplexe Einheiten wie ganze Addierer, Speicherschnittstellen, Multiplizierer und. Okay. Die Eingabe kann entweder Sie zeichnen das Ganze durch einen Schematic Editor oder aber Sie nutzen eine Hardware-Beschreibungssprache wie VHDL, Verilog oder auch System-C. Genau. Und dann wird versucht, aus dieser abstrakten Beschreibung in mehreren Schritten eben diese Gatternetzliste zu erzeugen. Ja. Tja, beide Methoden, Struktur- und Hardware-orientiert, die verlangen schon irgendwie ein bisschen Hardware-Kenntnisse, deswegen halten manche davon auch Abstand, aber mittlerweile wird die High-Level-Synthese eigentlich immer besser bei der Verhaltensbeschreibung. Die ist also unabhängig von der Zielarchitektur, sie programmieren das praktisch, wie wenn sie eine Software machen würden. Ja. Und auch da ist es Mittel der Wahl VHDL oder Verilog und es gibt dann eben entsprechende Hardware-Compiler, die machen die Synthese. Mittlerweile der Konrad Häuplein bei uns am Lehrstuhl, ja, der hat also intensiv in seiner Dissertation die High-Level-Synthese untersucht. Das heißt, wie komme ich von C nach VHDL Und früher ging das, ja, es ging im Prinzip, aber meistens das Ergebnis war nicht besonders gut, weil viel Overhead mit dabei war. Aber für spezielle Dinge werden die immer besser, sind die immer besser geworden. Gerade für so Bildverarbeitungskernels zum Beispiel, da wo ich eine hohe Regularität habe, da klappt das eigentlich jetzt schon ganz gut. Da muss ich nicht mehr den Umweg gehen über dieses vielleicht etwas kryptische VHDL. Bei der Verifikation mache ich am Ende die Überprüfung auf Korrektheit durch Simulation. Und ich muss mir auch geeignete Testumgebungen programmieren, solche Dinge. Und ja, bei Fehlern müssen halt einzelne Syntheseschritte wiederholt werden. Ich mache mal ein Beispiel, das mache ich schon seit Jahren mit großer Freude, seit über 10 Jahren. Das war einer meiner ersten Doktoranden, der Thomas Meyer, der war echt richtig gut, ja. Das war also noch in Jena, der ist mittlerweile selber Professor in Leipzig geworden. Und der hat dieses Ding da entwickelt. Damals habe ich noch mehr mit Optik gemacht, mit optischer Kommunikation. Da haben wir solche Karten da entwickelt, oder beziehungsweise der Thomas hat es auch nicht entwickelt, die für die Kommunikation, das waren damals zu der Zeit, wann hat er die gemacht, die Dissertation, das war so Ende der 90er. Und da war so das High-End, waren Optical Link Cards mit 512 Megabit. Heutzutage gibt es, danach kam dann die Gigabit, das war das erste Gigabit, was wir rausgebracht haben. Haben wir mit einer Firma da in Jena zusammen gemacht, aber mittlerweile, dann kurze Zeit später kam die Gigabit-Ethernet-Welle sowieso, gab es kommerzielle Karten en masse, aber gut, wir haben viel dabei gelernt und war eine optische Übertragung, ja, Lasermodul, das war es, und Fotodioden waren damit integriert und PCI-Interface, also das ganze PCI-Controller konnte dann auch in einem PC betrieben werden und das Kernstück war ein Xilinx FPGA, und das hat er in seiner Dissertation eben gezeigt, dass man auch die unteren Ebenen des ISO-OSI-Protokolls, nicht nur die physikalische Ebene, sondern auch die Übertragungsebene, die Sicherungsebene, flexibel hier reinladen kann mit verschiedenen Protokollen. Das war eigentlich das Ziel, dass das immer noch leistungsfähig genug ist. Ja. Okay, und dazu hat er in akribischer Arbeit Protokolle in VHDL programmiert, hat die dann synthetisiert und simuliert, an dem ein Computer, wenn du vorbeigelaufen bist und hast auf seinen Monitor geguckt, das hat er allein schon beim Hingucken, hat mir der Kopf geraucht, weil er dann immer genau die Signale verfolgt. Ne? Also das war echt, so sieht dann zum Beispiel so ein Design aus, das sind die ganzen Blöcke. Die hat er dann sogar noch, das war damals mit dem Tool, glaube ich, irgendwie möglich, um damit auf 5 Nanosekunden zu kommen, hat er irgendwie bei den I.O.-Blöcke dann noch was mit Hand konfiguriert. Also der war echt FPGA-Profi am Ende seiner Dissertation. Genau, und so wird das Ganze dann da reingeladen. Und damit haben Sie zum Abschluss jetzt hier nochmal gesehen, wie so etwas in der Praxis dann aussieht. Nächste Woche zeige ich Ihnen dann, wie solche Embedded HPC-Komponenten aussehen und so weiter und so fort. Dann gehen wir nochmal auf den Aurix ein. Und dann komme ich nochmal auf diese netten Beispiele, dass man in Zukunft eigentlich sowas hier haben möchte. Ja. Wenn Sie da fahren, Sie müssen gar nicht nach links und rechts gucken, fahren Sie einfach über die Straße und alles klappt, ne, weil die fahren alle autonom. Perfekt, ne? Nee, also da ist irgendwo, sind Sie, der ist glaube ich gerade durchs Auto durchgelaufen, da hat es noch nicht ganz geklappt, aber das Video ist von einem argentinischen Performance-Künstler, finde ich super, und da will ich nächste Woche noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so beim autonomen Fahren da so anfällt. Okay, jetzt habe ich aber noch ein bisschen überzogen, weil jetzt wollen wir doch mal die Termine für die Prüfung ausmachen. Okay, Vorlesung ist damit jetzt erstmal beendet.